ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Wir erreichen Viktoria Karl heute in der Höhe von Davos. Zimmer ohne Netz, dafür aber ein wenig Empfang im Speisesaal mit entsprechender Geräuschkulisse im Hintergrund. Aber wir freuen uns einfach darüber, dass sie sich Zeit für uns genommen hat in dieser stressigen Phase. Und damit herzlich willkommen, Viktoria Karl.
Hallo.
Ja, Viktoria, wenn man einfach mal so deine Erfolge aufzählt, Gold im Teamsprint, Silber mit der Staffel in Peking, dazu Weltcupsiege und Podestplätze, wenn du darauf zurückblickst, bist du manchmal selbst überrascht, was du alles erreicht hast?
Ja, natürlich. Also man trägt da immer in seine Freundschaftsbücher oder so ein, Teilnahme an Olympia oder eine olympische Medaille. Und wenn ich jetzt zurückblickend einfach den langen Weg, den ich gehen musste, mir angucke, so innerlich, dann ist es fantastisch. Dann ist es eine ganz große Ehre. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und ja, es ist einfach mega.
Das ist sehr lustig, weil Biathletin Selina Grotian in unserem Podcast vor ein paar Wochen gesagt hat, in ihrem Freundschaftsbuch stand drin, Olympiasiegerin. Beruf Olympiasiegerin.
Ja,
du okay. Hast es geschafft. Also du betreibst ja auch einen wahnsinnigen Aufwand dazu und darüber sprechen wir natürlich später nochmal. Gibt es denn einen Moment, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst, zum Beispiel der Zieleinlauf bei deinem ersten Weltcupsieg in Trondheim?
Ja genau, also allgemein eben einfach das Rennen in Trondheim, wie die Bedingungen waren. Und natürlich auch an das Superrennen, auch von der Kata, bei dem Olympiasieg einfach. Und das Material hat gepasst. Wir sind einfach super dankbar in dem Moment, dass alles zu 100% an dem Tag gepasst hat. Und ich gehe mit einer super positiven Einstellung dann nach Trondheim. Was Besseres konnte mir nicht passieren.
Aber wirst du auf diesen Moment auch immer wieder angesprochen, Peking 2022, diese letzten 200 Meter, wo du ja, glaube ich, wirklich alles aus dir rausgeholt hast. Also wirklich alles, da war ja nichts mehr drin.
Ja, definitiv. Sie fragen mich immer mal wieder, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, das ist einfach, Taktik war da das Stichwort definitiv, dass ich bis zur Zielgeraden einfach gewartet habe und mir in der Kurve selber gesagt habe, noch nicht, Viktoria, nein, noch nicht.
Du musstest und dich dann selber bremsen.
Und dann einfach dieser eiserne Wille. Also wenn ich jetzt wandern, also in einer besseren Ausgangsposition hätte man nicht sein können.
Ja, so ein bisschen wie Pius Paschke, der Skispringer, der auch gerade sagt, keine Ahnung, warum es läuft, aber es läuft einfach, ne?
Ja, man braucht eine gewisse Lockerheit und beim Olympiasieg war es auch einfach so, durch die Medaille vorher in der Staffel hatten wir die Lockerheit. Wir waren noch nie so entspannt, glaube ich, vor einem Wettkampf.
Und seit 2 Jahren läuft es ja auch relativ gut bei dir, unter anderem ja in Lillehammer, da bist du Vierte geworden im Freistil-Sprint in Lillehammer, eigentlich so gar nicht deine Disziplin. Hat dich das selber überrascht, dass du auf einmal da auch ganz vorne mitlaufen kannst?
Ich hatte ja immer mal schon im Skating-Sprint sehr gute Ergebnisse, obwohl ich mich jetzt nicht zu einer reinen Sprinterin zähle. Also da gibt es definitiv Leute, die da mehr Schnellkraft-Power haben, auch bei uns im Team. Davon profitiere ich natürlich, weil ich damit ihr trainieren kann und einfach versuchen kann, so lange wie möglich mitzugehen. Und deswegen war jetzt das beste Sprintergebnis meiner bisherigen Karriere jetzt für mich nicht so überraschend, weil wenn alles passt, wenn meine Tagesform passt, dann weiß ich, dass es ganz weit nach vorne gehen kann.
Ich habe ja gehört, da habe ich gerade von gesprochen, dass du unglaublich detailversessen bist. Dein Trainer Peter Schlickenrieder, der hat ja auch gesagt, dass er bei deinen Ruhetagen lange auf eine Antwort wartet, weil du eigentlich doch wieder trainiert hast. Stimmt das?
Ja, im Großen und Ganzen. Es kommt immer darauf an, was man als Training interpretiert. Natürlich gehe ich da zum Beispiel an Ruhetagen daheim mit meinem Hund spazieren. Also Bewegung ist eigentlich immer mit dabei. Dann eine Gymnastik zur Regeneration, Yoga. Das zählt sozusagen auch mit als Training, ist für mich aber eigentlich kein Training, weil es hilft mir einfach bei der Regeneration.
Ich wollte gerade sagen, andere Leute würden jetzt einfach mal sagen, den ganzen Tag auf dem Sofa ist Regeneration. Aber du sagst, wenn du einfach mal dich ein bisschen weniger bewegst.
Also für mich ist es einfach der Fakt, die Muskeln, um zu regenerieren, müssen natürlich mit Blut versorgt werden und du musst den Stoffwechsel anregen. Und damit auf der Couch liegen macht es damit eben eigentlich nicht besser.
Du warst im Sommer viel im Höhentraining, hier Lenzer Heide, Grimselpass. Was hat dich dazu bewegt, diesmal so intensiv auch in die Höhe zu gehen?
Einfach, ich habe extrem viel Stunden letztes Jahr gehabt, also reine Ausdauerstunden. Und ich wollte einfach nochmal einen neuen Push obendrauf setzen in Hinblick auf Trondheim und auch auf Hinblick dann für die Olympiade einfach auch einen Testlauf sozusagen statt. Wie viel Höhe vertrage ich? Wie muss ich das angehen? Und dass das Ganze funktioniert hat, zeigt mir eigentlich, dass ich das nächstes Jahr genauso machen kann.
Aber wie kann man sich diesen Umfang vorstellen, diese Ausdauerstunden? Also wie viele Stunden pro Woche bist du dann im Ausdauertraining unterwegs?
Also wir haben 4-Wochen-Rhythmus und da ist es genau so, dass wir eine hochintensive Woche haben, eine Medium-Woche und eine Umfangswoche. Dann kommt eine reduziertere und man kann sich das so bei einer hochintensiven Woche vorstellen, dass man so um die 20 Stunden dann trainiert, in einer Medium-Woche so um die 22. Ein richtiger Ausdauerblock kommt praktisch mit einer ausdauergespickten Woche, wo es dann auch schon mal bis zu 24, 25 Ausdauerstunden gehen kann. Und dann wird natürlich in einer reduzierten Woche deutlich, dass der Trainingsumfang runtergenommen mit 12 bis 15 Ausdauerstunden.
Was ist jetzt das Besondere an der Regenerationswoche auch in der Höhe? Weil du bist ja auch erstmal in der Höhe geblieben.
Ja, da ist es einfach wichtig, genau auf seinen Körper zu hören, weil man ja doch schlechter regeneriert, weil einfach weniger Sauerstoff da ist. Ja, und dann einfach, wenn es auch einem zu viel ist, einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten weniger im Training zu machen, weil ansonsten stellt sich eben einfach muskulär auf und es ist dann auch einfach überhaupt kein Problem, eher eine Skiwanderung draus zu machen, als ein richtiges Skilaufen.
Also das heißt, der Muskel macht dann zu, der verkrampft oder wie kann man sich das vorstellen?
Also man ist dann eben einfach dauerhaft müde, man fühlt sich nicht gut und man hat eben das Gefühl, dass die Muskulatur überhaupt nicht locker wird, sondern eher die ganze Zeit so leichte Spannung drin ist.
Okay, also dass du dich nicht so wirklich entspannen kannst?
Genau, ja, so ein bisschen. Es ist jetzt kein Muskelkrampf oder kein Verkrampfen, so wie man sich das so vorstellt. Für Leute, die das nicht so kennen, haben wir einfach eine dauerhafte Spannung im Muskel, die wir einfach ein bisschen reduzieren müssen. Eine gewisse Anspannung im Muskel brauchst du, um schnell zu laufen. Aber wenn es zu viel ist, dann ist es auch nicht gut.
Genau, so ein ständiger Muskeltonus. Und das ist natürlich für die Regeneration ja auch nicht gut, weil ihr euch ja auch irgendwann mal entspannen müsst, um wieder Kraft zu schöpfen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass du natürlich diesen ganzen Aufwand betreibst, weil du noch einen draufpacken wolltest nach Peking, nach Trondheim. Und auch, weil die Konkurrenz natürlich nicht schläft. Eine, die wieder da ist und genau da anknüpft, wo sie auch aufgehört hat vor 2 Jahren, ist die Norwegerin Therese Johaug in Ruka. Da musste sie sich noch mit einem zweiten und einem vierten Platz begnügen in Lillehammer. Da hat sie dann aber direkt mal zweimal gewonnen, einmal über 10 Kilometer in der klassischen Technik und beim Skiathlon über die 20 Kilometer. Jetzt am Wochenende hat sie gezeigt, sie ist doch beatable, wenn man das so sagen kann. Was sagst du zu einem Wahnsinns-Comeback?
Also es ist wirklich ein super Comeback. Wir hatten natürlich gehofft, dass es nicht ganz so extrem ist, wie es jetzt zum Beispiel bei den 20 Kilometern im Skiathlon war. Aber man hat auch gemerkt, dass sie schlagbar ist und dass sie ihre Wettkämpfe genau raussuchen muss, wo sie Stärke zeigt. Ich glaube, mit einem Kind und auch in einem in Anführungszeichen höherem Alter regenerierst du einfach anders und auch dementsprechend eben schlechter. Du hast andere Baustellen und wir müssen uns einfach vor Augen weiterhalten, dass sie schlagbar ist und unser Bestes dafür tun, dass wir sie schlagen.
Was glaubst du denn, wie schafft man es, gegen eine Johaug zu bestehen? Hast du da ein Geheimrezept?
Ich glaube, man muss sich seiner Stärken bewusst werden und an seinen Stärken weiterarbeiten. Natürlich die Schwächen auch nicht vernachlässigen, aber im Grunde genommen dort, wo man sie schlagen kann, das ist bei mir einfach das Doppelstockschieben. Das ist meine Stärke, wo ich hoffentlich auch stärker bin als sie. Das wird man sehen. Und dann einfach sich darauf konzentrieren und sich nicht verrückt machen lassen.
Gesehen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, wie du das mit also einer Wahnsinnskraft auch wirklich, einer Wahnsinnskraft und einer Wahnsinnstechnik da auch ins Ziel gebracht hast. Immer noch beeindruckend. Also das Video sollte man sich unbedingt nochmal anschauen, diesen Zieleinlauf von dir. Vom 26. Februar bis 9. März findet ja die nordische Ski-WM in Trondheim statt. Also Heimvorteil, Jo Haug. Wie gehst du jetzt dieses große Ereignis an?
Ja, erstmal denke ich einfach Schritt für Schritt. Jetzt freue ich mich erstmal auf die Tour de Ski, die kommt. Dann kommen noch ein paar Weltcups, ein Trainingsblock. Und dann werde ich einfach versuchen, mit so viel Lockerheit wie möglich für die Rennen, in die Rennen zu gehen. Natürlich auch mit einer gewissen Grundanspannung. Aber ja, natürlich ist es super, wenn man mit einer Medaille heimfährt im Einzel. Aber wir wissen ganz genau, wir können in der Staffel auf jeden Fall eine Medaille holen. Und da liegt auch einfach der Fokus drauf. Teamwettbewerbe sind eh immer die schönsten bei sowas.
Weil man kann sich dann auch zusammen miteinander freuen, wenn man eine Medaille geholt hat. Zum Beispiel mit Katharina Hennig bei den Olympischen Spielen. Du hast es gerade angesprochen, Tour de Ski. Blickst du da jetzt bezogen auf das letzte Jahr mit gemischten Gefühlen zurück? Ist das noch ein Thema bei dir? Hast du da deine Lehren draus gezogen oder wie gehst du in dieses Jahr rein?
Ich gehe einfach genauso locker rein. Ich weiß, dass ich immer besser in Form komme und auch einfach die Rennen Stück für Stück nehme. Ich werde besser. Ich vertraue jetzt auch einfach den Trainern, dass jetzt diese eine Trainingswoche super passt für mich. Ich komme aus der Höhe oder bin jetzt ja auch im Moment noch in der Höhe, mache da ein super Training und deswegen gibt es gar keinen Grund, irgendwie in Anspannung zu verfallen.
Du merkst, ich muss leider auf das vergangene Jahr nochmal zu sprechen kommen. Am Ende Platz 9 für dich in der Gesamtwertung, aber dieser 4.1.2024, dieser Schicksalstag, hat der noch lange nachgehangen in Davos über die 20 Kilometer Verfolgung klassisch?
Nee, gar nicht. Also ich weiß, dass ich mehr drauf hatte und auch habe. Dann waren einfach die Bedingungen so schlecht. Ich muss auch tatsächlich sagen, die Davoser, es war angesagt, dass es schneit. Also ein paar mehr Vorläufer, dass einfach die Spuren dauerhaft gelaufen werden. Du hattest überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie zu überholen, wenn du irgendwas hattest, Stopp, Bruch, Sturz oder so. Du musstest da einfach, ich hatte ja vorne die anderen Leute gesehen und bin aber nicht vorgekommen, weil du hast extrem viel Kraft investieren müssen, um nach vorne zu kommen. Dann hast du 3-4 Plätze gut gemacht, dann hatte ich aber keiner mehr in diese eine eingelaufene Spur gelassen und wie sollst du das machen? Mit einem Sturz, ja. Was mich aber extrem geärgert hat für mich selber, war einfach das Ding, wir haben den Novak-Ski getestet und ich saß dann in der Athletenbox und habe überlegt, ach komm, nimmst du Novak, nimmst du nicht? Und dann habe ich mich gegen Novak entschieden, obwohl ich mein Bauchgefühl gesagt hat, dass ich den Novak-Ski laufen muss oder sollte. Und das ärgert mich, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe.
Bist du denn ein Bauchmensch?
Ja, total. Also ich laufe extrem viel nach Gefühl. Ich gucke nicht auf oder nicht so viel auf die Pulswerte und so. Also hinterher schon nach einem Training, um einfach zu wissen, wie war das Training. Aber im Insgesamten bin ich ein sehr gefühlvoll oder ein sehr Bauchmensch.
Aber würdest du sagen, dass das so eine Lehre ist, die du da rausgezogen hast, zu sagen, okay, ich vertraue in Zukunft ausschließlich meinem Bauchgefühl?
Ja, genau. Also mein Bauchgefühl hat mich jetzt schon des Öfteren gerettet und da sollte ich einfach noch mehr drauf vertrauen.
Am Ende Platz 31 für dich, zumindest an dem Tag, am 4.1., 20 Kilometer Verfolgung klassisch, hat dich ein bisschen weiter zurückgeworfen. Bis dahin warst du ja richtig gut unterwegs. Wie froh bist du denn darüber, dass in diesem Jahr der Halt in der Schweiz wegfällt?
Ich bin tatsächlich sehr froh. Also es ist einfach dieses Mal klar eine sehr harte Tour, weil wir Sprint, sehr lange Wettkämpfe insgesamt haben. Aber ansonsten haben wir eben nur einen Reisetag insgesamt dabei. Und dann wird das einfach, in Anführungszeichen, nicht eine deutlich entspannterer Tour. Und ich bin auch zum Beispiel froh, dass am Sonntag der 20er sehr, sehr gut geklappt hat. Klar, mit anderen Bedingungen, auch im Einzel. Aber da habe ich so ein bisschen den Frust von dem letzten Jahr in Davos verarbeitet und mich mit der Strecke angefreundet.
Es ist ja auch dieses Jahr eine Premiere. Erstmals Wettbewerbe ausschließlich in Toblach und in Val di Fiemme. Hast du dir denn eine Strategie überlegt, wie du dann mit solchen Tagen wie zum Beispiel dieser Schicksalstag 4.1. In diesem Jahr besser umgehen möchtest?
Ich glaube, Emotionen sind okay, das muss einfach raus. Aber wichtig ist einfach, dass man, wenn man unter der Dusche steht, praktisch alles abwäscht. Den Frust, ich meine, die Techniker haben es ja auch nicht mit Absicht gemacht. Die wollen uns natürlich auch jeden Tag den besten Ski im Wettkampf hinstellen. Und ich brauche dann niemanden einen Vorwurf machen. Ich hätte auch einfach auf meinen Bauch hören müssen. Und nach der Dusche ist dann einfach gut und dann wird sich auf den nächsten Tag konzentriert.
Es spielen ja auch so viele Komponenten mit rein, ne? Man kann ja nicht einfach irgendeinen Wachs nehmen, den draufschmieren und dann funktioniert der ganze Laden, sondern man muss auf die Schneebeschaffenheit gucken, man muss auf die Temperatur gucken. Und dann können auch Profis, wie zum Beispiel die Techniker, auch mal daneben greifen. Ist natürlich blöd für euch Athleten dann in dem Moment, ne? Also tauscht ihr euch dann auch aus? Sagt ihr dann auch, ja okay, Schwamm drüber, passiert mal?
Ja, natürlich. Also kein Mensch ist fehlerfrei. Also es ist einfach der Fakt, dass jeder Fehler machen kann, dass die aber trotzdem immer ihr Bestes geben. Und was will ich denn mehr? Also ich bin ja auch nicht, wenn ich einen scheiß Tag habe, weil der Ski super läuft, dann kommt dann aber auch ein solides Ergebnis vielleicht raus oder ein schlechtes Ergebnis. Da sage ich aber, hey Leute, es war heute nicht mein Tag. Ski waren trotzdem super. Dann sagen die Techniker, ja, danke, aber man möchte natürlich einen guten Ski trotzdem mit einem guten Ergebnis, ja, den dampfen praktisch und alles andere läuft dann einfach von allein und es ist auch Fakt, dass man, wenn man aufs Podest laufen will, dann muss einfach alles passen, dann muss der Ski passen, dann muss dein Tagesgefühl passen und deine Form, dann musst du vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Ruka, an den Sprint dieses Jahr. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich nicht ins Halbfinale gelaufen wäre, wenn die Norweger sich nicht gegenseitig abgeschossen hätten.
Ja.
Also
stimmt, das war ja auch krass.
Man braucht eben auch immer dieses Quäntchen Glück.
Ja, das war auch krass. Die Bilder gibt es, glaube ich, auch bei uns nochmal in der Mediathek zu sehen. Das war wirklich teilweise gefährlich, ne?
Ja, genau. Also da habe ich volles Respekt davor, wie die das gemacht hat. Die ist ja von der Strecke runtergefahren. Wenn da ein Baum gestanden hätte, die hätte sich alles brechen können. Und wie ja gut sie da reagiert hat und wie sauber sie da ja wieder auf die Strecke gekommen ist, unverletzt. Ski waren ganz, Stöcke waren ganz, ohne Sturz. Das musst du auch erstmal mit 50, 60 km/h schaffen.
Ja, ihr seid ja mit ein bisschen km/h da auch unterwegs. Also es ist ja nicht nur 3 km/h und sie ist komplett in die Karpaten raus. Ich glaube, die Zuschauer, die waren auch ein bisschen erstaunt, was da gerade passiert ist. Schauen wir nochmal ganz kurz auf das komplette Team. Friedrich Moch bei den Herren, ja, mit dem besten Ergebnis für deutsche Langlaufmänner aller Zeiten. Letztes Jahr bei der Tour de Ski mit Platz 2. Er natürlich auch einer der Favoriten in diesem Jahr, aber wie blickst du denn so auch auf das restliche Team, auch bei den Frauen, Katharina Hennig, Sophie Kehl, Laura Gimmler? Wie würdest du das komplette deutsche Team gerade einschätzen?
Das komplette Team, wir sind teammäßig so stark wie noch nie zuvor. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, dass 5 Mädels im Sprint weitergekommen sind. Dieses Wochenende in Davos war es ganz knapp, dass wir zu 6 weitergekommen sind. Aber ich glaube, so ein starkes Team wie dieses Jahr hat man lange nicht mehr.
Ja, wenn man so von draußen auf euer Team schaut, dann hat man schon das Gefühl, dass ihr euch alle unter Peter Schlickenrieder richtig gut entwickelt habt. Wie wird das denn intern wahrgenommen?
Ja, also intern merken wir es definitiv auch, dass wir uns einfach gegenseitig pushen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Da haben wir einen ganz großen Step gemacht. Aber natürlich muss man auch einfach sagen, mit unserem schwedischen Damencoach und auch mit dem Axel ist jetzt noch mal viel mehr passiert. Also auch was Analyse, wie geht's mir, was brauche ich jetzt, so Analyse-Tools gibt, die einfach der Per mitgebracht hat aus Schweden. Und dadurch ist es natürlich viel, viel einfacher, sich zu reflektieren auch selber.
Also habt ihr das Gefühl, dass ihr individueller angesprochen auch trainiert werdet, auf eure Bedürfnisse zugeschnitten?
Ja, definitiv. Also ein Sprinter oder ein reiner Sprinter kann natürlich nicht dasselbe trainieren wie ich oder auch wie die Kata. Das funktioniert einfach nicht. Oder auch junge Athleten wie die Helen Hoffmann, die kann noch nicht meine Umfänge trainieren. Das soll sie auch noch gar nicht, weil die ist 7 Jahre jünger als ich. Was soll die dann in 7 Jahren trainieren? Also irgendwo ist dann auch keine Steigerung mehr möglich, ab einem gewissen Punkt.
Jetzt habt ihr euer Großereignis mit Tour de Ski. In ein paar Tagen geht's los. Und Biathlon läuft ja auch parallel. Habt ihr manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Biathletinnen und Biathleten mehr Aufmerksamkeit bekommen als ihr und findet ihr das irgendwie auch schade?
Natürlich ist es schade, dass Langlauf nicht ganz so großen Aufmerksamkeit bekommt oder kriegt wie der Biathlon. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Ergebnisse, die die Biathleten jetzt gerade auch hingezimmert haben, da sind wir noch weit weg. Und wenn wir das irgendwann schaffen, heißt das nicht, dass wir nicht auch mal mehr im Mittelpunkt stehen. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem.
Also ihr freut euch dann eher über die Leistung, die deutschen Teams gerade holen, auch im Biathlon?
Ja, genau. Also auch mit einer Vanessa Vogt oder auch mit den Herren. Wir haben doch dann auch immer mal Anwendungspunkte, wo man einfach sagt, okay, die kommen vielleicht auch aus dem Langlauf. Man hat früher mal zusammen trainiert, da freut man sich einfach sehr drüber.
Kommen wir nochmal zurück zu euch. Die Tour de Ski 24-25 gibt es natürlich auch bei uns bei Sportschau live. Ihr könnt ab dem 28. Dezember von zu Hause aus im TV oder im TV oder im Stream Viktoria Karl und Co. zujubeln. Los geht's mit dem Freistil-Sprint in Toblach. Einschalten lohnt sich also. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dir, zu der privaten Viktoria Karl. Gibt es eigentlich irgendetwas, das die Leute über dich noch nicht wissen? Irgendein Geheimnis?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also bei mir kommt die Familie eigentlich nach dem Sport immer zuerst. Und ich tue, wenn ich was mache, mache ich etwas mit 100%. Und das wissen auch meine Familie. Und sie unterstützt mich da so sehr. Ich kann mich dafür nur bedanken. Und deswegen ist das alles, das, was ich öffentlich machen möchte, ist öffentlich. Und der Rest ist eben privat.
Das, was du für dich behalten möchtest, behältst du für dich. Das ist auch gut so. Aber vielleicht verrätst du uns ja doch, welchen Lieblingssong du gerade hast. Also gibt es einen Song, den du, keine Ahnung was, beim Training hörst, vor dem Rennen, vor dem Wettkampf? Weil wir würden nämlich gerne so eine kleine Musikliste erstellen mit allen Wintersportstars, die bei uns hier im Podcast zu hören sind. Und da kann alles mit dabei sein über Pop, Metal, Schlager. Also du kannst frei raushauen, was du gerne auf diese Liste draufpacken möchtest.
Also ich liebe sehr den Rock. Deswegen finde ich, mein absolutes Lieblingslied ist von Red Hot Chili Peppers Snow.
Oh, das passt perfekt. Das ist so ein schöner Song, Red Hot Chili Peppers. Ich schreibe mir das mal auf hier. Snow. Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendjemand sagt, 40 Jahre die Flippers. Von den Flippers. Aber bisher war noch keiner dabei. Ich bin auf jeden Fall...
Also
ja.
Damit kannst du mich jagen, glaube ich.
Mit den Flippers? Der musst du auch nicht. Aber Red Hot Chili Peppers ist eine richtig coole Band. Hast du denn schon mal eine Show von den Red Hot Chili Peppers gesehen?
Leider nein. Also die sind ja auch schon relativ alt. Und es gibt dazu eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und zwar, ich habe zwei ältere Brüder. Und da war das so, dass wir, damals gab es noch CDs. Und wir saßen im Auto und meine Brüder hatten eine CD von Red Hot Chili Peppers und die haben wir ständig im Auto gehört. Und da fand ich das Lied schon immer so schön und habe da im Radio oder im Auto mitgekrölt. Und meine Jungs oder meine Brüder waren total genervt.
Deine Brüder waren genervt, nicht deine Eltern?
Nee, also mein einer Bruder ist auch 7 Jahre älter als ich. Und dadurch durfte der dann auch schon Auto fahren.
Okay.
Und ja, da sind wir dann zu dritt da rumgekutscht.
Stimmt, man kann das auch so mit Inbrunst mitsingen, ne? Snow, so ganz laut, so. Hast du wahrscheinlich auch gemacht, so vor dir hingesummt.
Ja, genau. Also, und ich kann absolut nicht singen, deswegen waren die dezent genervt.
Hauptsache, man ist mit Leidenschaft dabei. Also, liebe Red Hot Chili Peppers, wenn ihr uns hört, die hören natürlich auch den Sportschau Wintersport Podcast. Viktoria Karl würde euch gerne mal live erleben. So, und dann machst du natürlich ein Video für uns, wenn du auf einer Show bist und Anthony Kiedis und Co. triffst.
Richtig.
So, wir haben es natürlich aufgeschrieben und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Vielleicht kommen ja doch nochmal die Flippers, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt wünschen wir dir natürlich eine super erfolgreiche Saison und ganz, 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 ganz wichtig, erstens den richtigen Ski, das richtige Bauchgefühl und natürlich ganz viel Gesundheit für die Saison.
Dankeschön.
So, und wir wünschen euch natürlich jetzt erst einmal fröhliche Weihnachten. Genießt die Feiertage im Kreise eurer Liebsten. Und wir versüßen euch das Weihnachtsfest dann wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26.12. Denn ohne euren Sportschau-Wintersport-Podcast gehen natürlich keine Weihnachtsferien. Also seid gespannt, welchen Wintersportstar wir am Start haben. Und egal, wo ihr uns hört, abonniert uns doch gerne und bewertet uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.